Hallo und herzlich willkommen bei den Giganten. Nach langer Pause sind wir wieder zurück und genau da, wo alles angefangen hat, nämlich auf Eternia. Mein Name ist Markus Holzer und ich bin zum Glück nicht alleine hier.
Ja, ich bin auch dabei, wie früher, der Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind zurück mit den Giganten, denn wir haben ja wirklich eine lange, lange Pause gemacht. Eine ganz, ganz lange Pause. Und wir haben uns aber gedacht, wir müssen zurückkommen. Für die, die uns von früher kennen, sehr schön. Für die, die uns neu kennenlernen, auch schön.
Ganz genau. Wer hätte es gedacht? Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier wieder gemeinsam über all die Themen sprechen können, die uns so viel Freude bereiten, die uns früher viel Freude bereitet haben als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene und jetzt auch als etwas ältere Erwachsene, wenn man so möchte. Und wir fangen hier heute mit einem Thema an, über das wir schon mal gesprochen haben, über das sich immer zu sprechen lohnt und wo es eigentlich auch immer wieder weitergeht, weil es neue Sachen gibt.
Ja, vollkommen richtig. Also sind so viel passiert, auch bei den Masters of Universe. Wir haben damals die Folge, es war 2017, da haben wir schon mal eine Folge aufgenommen. Später dann nochmal mit dem Peter Petendo, den man auch vielleicht bei YouTube, bei den Masters-Fans kennt. Sind wir über auf die Toylines eingegangen. Da gab es die Origins noch gar nicht mal, als wir das alles aufgenommen haben. Es ist sehr viel passiert. Wir werden uns heute aber beschränken auf die 80er, auf die Original-Toylern, die quasi die Original Mass of the Universe in den 80ern. Auf da beschränken wir uns drauf und wer weiß, also vielleicht reden wir irgendwann anders mal noch über die Mass of the Universe.
Mit Sicherheit sogar. Wir haben alle Zeit der Welt. Das soll kein One-Shot sein. Wir wollen regelmäßig wieder zu euch, mit euch, uns gemeinsam zu euch sprechen, mit euch sprechen, uns unterhalten, in die geekigen Themen eintauchen. Und ich denke, gerade Masters of the Universe und viele andere Themen werden uns auch mehr als einmal nur beschäftigen.
Ja, wir haben uns lange überlegt, wie kommen wir zurück, können wir es schaffen, kommen wir zurück. Wir haben so Bock gehabt. Wir hatten nicht so viel Zeit, die Zeit haben wir uns jetzt eingeteilt. Wir kommen auf jeden Fall jetzt alle zwei Wochen mit neuen Folgen und darauf könnt ihr euch freuen.
Dann steigen wir gleich ein, würde ich sagen. Ich habe ja gesagt, wir sind auf Eternia, Masters of the Universe. Damals unser erstes Thema, jetzt wieder unser erstes Thema. Ich muss sagen, ich bin genauso heiß auf das Thema wie damals, weil ich weiß, dass ich mit dir an meiner Seite einen echten Masters of the Universe Experten habe.
Ja, ich habe immer noch alle Figuren aus den 80ern, die ich damals hatte. Ich habe ganz viele von den verschiedenen Neuauflagen, von den New Adventures, von den Classics, Super Seven und heute auch von den Origins. Ganz, ganz viele Figuren, die bei mir zu Hause in meinem Figurenzimmer stehen. Da habe ich ein ganzes Zimmer voll. Das sieht voll aus.
Das ist neu.
Das ist neu.
Figurenzimmer.
Ja, das ist neu. Bei mir hat sich auch vieles verändert. Reden wir auch nochmal drüber, aber steigen wir jetzt mal direkt ein. Wir gehen in die 80er zurück, Anfang der 80er Jahre, zu einem großen Spielzeughersteller, zu Mattel. Mattel damals relativ erfolgreich mit Toylines wie Barbie und so weiter und so fort. Allerdings hatte man so bei dem Actionfiguren-Genre, da war man nicht mehr die Nummer 1 und da wollte man wieder durchstarten, hat sich verschiedene Dinge überlegt, hat sogar ein Angebot bekommen von einem Franchise, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hieß Star Wars. Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe schon mal davon gehört, die haben wohl auch eine ganz ordentlich laufende Spielzeugserie damals auf den Markt gebracht, oder?
Ja, die wollten sie gern bei Mattel unterbringen, aber der Chef von Mattel hat damals gesagt, ach, da glaubt er nicht dran. Nee, das machen wir nicht. Die sind dann zu Kenner gewandert und Kenner hat dann natürlich den Markt dominiert mit den Star Wars Figuren, mit diesen sehr, sehr kleinen Figuren, die es ja bis heute auch jetzt auch wieder gibt. Star Wars ja, also im Grunde vielleicht qualitativ nicht so gut wie damals, aber auf jeden Fall eines der größten Franchises, die es gibt auf dieser Welt. Und mit der neuen Andor-Serie haben sie auch was Gutes auch irgendwie geschafft. Aber wir wollen nicht über Star Wars reden. Mattel wollte Star Wars nicht haben und waren dann doch überrascht von dem großen Erfolg, den Kenner dann auch mit den Star Wars-Figuren hat und wollten auch etwas bringen. Man hat da so ein bisschen erforscht den Markt. Man hat die Jungs vor allem gefragt, was wollt ihr denn? Also die Kinder, was wäre denn möglich? Hat man so Umfragen auch gemacht und hat sich dann auf drei Bereiche geeinigt. Fantasy, Science Fiction, Soldaten, sowas hätte es sein können. Und da wollte man dann angreifen. Man hat auch dann sich überlegt, Conan der Barbar war damals ein Film mit Arnold Schwarzenegger, den kennst du auch gut, über den kann man auch irgendwann mal sprechen bestimmt.
Der spricht fast wie ich.
Ja, der spricht so wie du, das ist dein Landsmann, denn der gute Markus Holzer sitzt ja in Wien, während ich in Fulda beziehungsweise Neukirchen sitze. Also wir sind weit voneinander entfernt, aber vielleicht reden wir am Ende irgendwann auch nochmal drüber, wie wir uns kennengelernt haben. Das machen wir heute nicht. Wir reden jetzt über Conan und Conan war, da hatten sie die Rechte dann, wollten da Figuren rausbringen. Allerdings wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, dass Conan ein R-Rated-Film sein würde. Der war dann leider zu brutal, um daraus Spielzeuge zu machen. Man hatte schon Prototypen entwickelt und so weiter, aber dann doch die erfolgreich auf den Spielzeugmarkt zu bringen, war dann natürlich nicht so gut gedacht. Man hatte noch mit anderen Franchises wie Flash Gordon auch nochmal überlegt und das war dann auch nicht so sonderlich erfolgreich. Und dann hat man selber was entwickelt. Einer der Creators bei Mattel hat drei verschiedene Figuren entwickelt. Einen Typen mit einem, ja, mit so einem Panzerkopf, den hat er Tankman genannt. Dann noch so ein, ja, ein Barbaren-Typ, den hat er He-Man genannt und noch einen anderen, den ich jetzt gerade vergessen habe.
Mit einer Patrone auf dem Kopf.
Ach, schon, genau, genau. Jemand mit einer Patrone auf dem Kopf. Bulletman, so hieß der dann, glaube ich, auch. Patrone, also sah ein bisschen so aus wie hier der Boba Fett-Helm, so ja. Gefühlt, gell? So ein bisschen.
Genau.
Genau. Die drei waren das. Und aber der Barbar, der hieß ja schon He-Man. Und das war eigentlich eine geile Idee. Und da waren die anderen Macher überzeugt und da hat man dann weiter dran gearbeitet. Und das war quasi der Startschuss erstmal. Sah noch nicht so aus wie der He-Man später, aber der war schon mal anders. Also man hatte sich überlegt auch, dass die Figur eine andere Größe haben soll, als es damals üblich war. Man hat sich dann auf diese 14 Zentimeter knappen Größe geeinigt und man hat dann auch gesagt, wir wollen extrem muskulöse Figuren haben. Und das war schon auch was anderes, als es damals gab. Man hatte ja, wie gesagt, die kleinen Star-Wars-Figuren. Man hatte mit sowas wie Big Jim dann diese großen Figuren. Da gab es ja auch viele davon. Aber so in dieser Größenordnung und dann auch noch so solche Proportionen, das war was ganz Neues. Und die ganzen Macher hinter Mattel, die waren da auch, waren auch super einverstanden.
Ich habe ja auch gehört, es war ganz wichtig, dass diese Figuren ausdrucksstarkes Gesicht haben und dass die auch posieren können. Weil wenn man sich mal die anderen Actionfiguren dieser Zeit anschaut, bleiben wir vielleicht sogar kurz bei Star Wars, die hatten ja immer so ja, gerade Beine, gerade Arme. Das waren halt so klassische Plastikmaxeln. Aber die He-Man-Figuren, die konnten ja, da konntest du die Beine in alle möglichen Richtungen bewegen zum Beispiel und die konnten dann so richtige Posen einnehmen.
Ja, die hatten dann die Gummibänder unten, die heute leider bei einigen Figuren sehr schnell reißen, bei den alten Figuren gerade, genau. Und aber auch, die hatten auch, einige Figuren hatten ja dann auch Features, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Das war auf jeden Fall was ganz, ganz Neues. Und der Name He-Man, der war gesetzt. Man hatte dann auch andere, ich weiß nicht, ob die dann was geraucht haben, die Macher von Mattel. Kann ich mir vorstellen, bei den Namen, die sie sich dann ausgedacht haben. Die hatten ja Skeletor, der hat sich ergeben, auch der Typ mit dem Gesicht und der Kapuze, also dem Skelettgesicht. Das war schon toll, aber dann hatte man so Charaktere. Der spätere Merman sollte übrigens erst Seaman heißen. Und das ist ja quasi, wird ja genauso ausgesprochen wie Samen. Hat sich dann am Ende Merman aber auch durchgesetzt. Also solche illustren Ideen hatte man. Und der Chef von Mattel damals hatte die Idee, He-Man, das reicht mir nicht so als Markenname. Ich wäre eher dafür, dass man dem noch einen Untertitel gibt. Und weißt du, welcher Untertitel zuerst gewählt worden ist?
Sag es uns. Ich bin ganz gespannt.
Der erste Titel, den er vorgeschlagen hatte, war Lords of Power. Lords of Power, wohlgemerkt, klingt auch irgendwie gut, aber wenn man sich genau betrachtet, klingt das schon sehr religiös auch. Weil das wurde gerade in diesem Umfeld auch sehr häufig benutzt. Dann hatte man sich auf Masters of the Universe geeinigt, wobei die Figuren-Creators das nicht so überzeugend fanden. Das war denen deutlich zu lange, so also dieser Titel. Aber man hat sich dann darauf geeinigt und damit waren He-Man und die Masters of the Universe zumindest erstmal vom Namen her geboren.
Und das verstehe ich auch tatsächlich, weil ich weiß aus meinem Umfeld und überhaupt, es haben ja alle immer nur He-Man gesagt.
Ja.
He-Man-Figuren, schauen wir He-Man, spielen wir He-Man. Hat dann niemand gesagt, spielen wir Masters of the Universe, zumindest im deutschsprachigen Raum und das wird ja wahrscheinlich in den USA nicht anders gewesen sein.
Ja, absolut. Also da hat man wahrscheinlich auch hauptsächlich He-Man gesagt, wobei ich auch oft Masters gesagt hatte. Also was hier klar war, wir hatten klare Rollenbilder, wir hatten die Bösen und wir hatten die Guten. Das hat sich später auch nochmal so ein bisschen verändert, aber so in der ersten Wave war das auch so gedacht, dass man da wirklich ganz klar die Unterschiede hatte. Bevor es aber richtig losgehen sollte, musste man die Figuren erstmal erschaffen. Die ersten Prototypen sahen den späteren Figuren dann schon ähnlich. Man hat auch da versucht, dass man da so ein bisschen Geld auch spart. Man hat ja die Körper, diese Gussformen der einzelnen Figuren auch mehrmals benutzt. Beispielsweise schon in der ersten Wave He-Man und Skeletor, die waren ja quasi, die hatten die identischen, nicht Skeletor, He-Man und Man-at-Arms hatten ja den identischen Körper beispielsweise, nur einen anderen Kopf, also absolut gleich. Oder auch ein Beastman und ein Stratos hatten den identischen Körper. Also da hat man am Anfang schon gespart, selbst in Zodek, der in der ersten Welle dabei war, Zodek und Skeletor, auch die hatten den gleichen Körper. So.
Da fällt mir eine lustige Geschichte ein, die ich gehört habe in der Dokumentation. Der Erfinder Mark Taylor, der einige diese Charaktere auch erfunden hat. Der hat ja auch unter anderem den Skeletor kreiert. Und der hat da damals erzählt, dass der Skeletor, also der blaue Mann mit dem Skelettkopf, der basiert auf einer echten Leiche, wenn man das so möchte. Der war damals hier auf dem Jahrmarkt und hat da gab es so Geisterdinger, so Geisterbahn und so weiter. Auf jeden Fall ist er dann später draufgekommen, dass eines dieser Kreaturen war echt. Das war ein echtes Skelett. Und zwar vom Elmer McCurdy. Das war so ein US-amerikanischer Zug- und Bankräuber. Der wurde damals erschossen. Und der hat dann eine Reise angetreten und unter anderem wurde er auf Jahrmärkten und so weiter eingesetzt und ausgestellt. Und der war quasi die Basis für Skeletor. Das fand ich total krass.
Auch spannend. Also die Grundidee, weil der hat sich so erschrocken, als er dieses Skelett gesehen hat. Als er sich erschrocken hat, wusste er gar nicht mal, dass es eine Leiche war. Das hat er, glaube ich, erst ein bisschen später dann auch erfahren. Aber das war tatsächlich der Grundstein für Skeletor. Vollkommen richtig. Also man hatte die erste Wave schon in der Entwicklung. Dann musste man das natürlich auch an Mann bringen, beziehungsweise an das Geschäft bringen. Und viele andere Figuren aus dem Markt, wie Star Wars beispielsweise, die hatten ja ihre Origin-Stories in dem Film schon. Also man kannte die Figuren schon. Diese Figuren waren ja
die Fansprodukte nämlich. Also
ja, genau.
Das ist vielleicht der große Unterschied. Das ist ganz interessant auch. Also viele dieser großen Toylines in der Vergangenheit waren eben dann so Lizenzprodukte, wo es eben Filme gab oder Serien oder was auch immer. Und He-Man hat man quasi von Grund auf neu erschaffen.
Ja, vollkommen. Das heißt, das waren den Kunden, den späteren, den Kindern, den Kunden quasi, ja natürlich völlig fremd. Und das hatte auch, war beim ersten Gespräch, als man da an die Händler herantreten wollte, ist das schon rausgekommen, Leute, das ist ja schön und gut, aber die Kinder kennen das nicht. Und dann hatte einer der Creators dann die Idee zu sagen, im Gespräch, ja, wir legen aber jedem Figur noch einen Comic dabei, wo die Origin Story des jeweiligen Charakters dann erzählt wird. Das hatte man vorher gar nicht so besprochen, aber das hat man dann auch einfach gemacht, was eine gute Idee war, so, um das an den Mann zu bringen. Und da hatte schon der erste Verlag auch, also der erste Kindergeschäft, Spielzeugladen, gesagt, das machen wir, okay, das ist eine gute Idee. Dann ist man aber in der zweiten Runde an Toys R Us damals rangetreten, weil Toys R Us der größte Kunde war. Also ist ja auch Toys R Us ist ja so groß übergegangen in Smith Toys heutzutage, wo es übrigens auch die Masters wieder gibt. Und Toys R Us hat im Gespräch dann auch nochmal gesagt, okay, so ein Comic, schön und gut. Aber trotzdem, reicht das wirklich? Kaufen die das? Die kennen die Figuren ja trotzdem nicht. Und dann sagten die Creators von Mattel, ja, ja, das stimmt, aber wir haben ja noch eine Idee. Wir machen noch einen Film oder Zeichentrickfilme, die dann nochmal die Geschichte erzählen. Das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht besprochen. Dann ist man da an Filmation rangetreten und Filmation kennst du, glaube ich, auch besonders gut, oder?
Ja, natürlich. Die haben ja diverse Zeichentrickfilme produziert und waren auch bekannt dafür, Qualität abzuliefern, sage ich mal. Und das ist insofern halt interessant, weil also die ersten Zeichentrickfilme, das waren ja quasi aber auch schon die Werbespots. Ich habe mir sowas angeschaut in Vorbereitung auf die Sendung. Also gab es ja quasi einen Werbespot mit Kids und da waren auch schon Bewegtbilder von He-Man und Skeletor zum Beispiel zu sehen.
Ja, also da waren die ersten Sachen schon gemacht. Und Filmation, die waren ja gerade die Samstagnachmittags- oder Samstagmorgens-Cartoons. Das war ja was ganz Großes. Und Filmation war da mit so Sachen wie auch Superman beispielsweise, Flash Gordon hatten die in den 70er, 80ern, Black Star war sowas, was da recht bekannt war.
Ghostbusters, aber nicht die Ghostbusters, die man jetzt vielleicht denkt.
Genau, die besseren, wie ich finde. Also ja. Ich bin ein großer Werber, das ist ein anderes Thema. Die kamen ja dann später erst nochmal. Aber das waren so kurze Zeichentrickfilme, die auch relativ billig produziert waren, mit einer Moral am Ende. Und mit He-Man kam dann später auch noch Ghostbusters, später noch Bravestar, auch das eine tolle Serie. Lou Scheimer, der Chef quasi von Filmation, der ist dann aber zu Mattel nochmal und hat gesagt, hier, für das Geld, was ihr uns für diese Filme bietet, können wir euch auch eine ganze Serie machen, weil wir relativ billig produzieren, die Hintergründe werden immer wieder genutzt, einige Sequenzen wurden auch immer benutzt, wie He-Man diesen Stein wirft, wie er mit der Faust zuschlägt. All solche Segmente, wurden ja immer wieder in der Serie benutzt. Wir machen das ganz günstig, wir machen eine ganze Serie für euch. Und dann hatte man quasi mit den Comics, mit der Zeichentrickserie dann etwas, woran man dann auch wirklich dann die Spielzeughändler überzeugen konnte und man war bereit für die erste Wave.
Wir haben noch gar nicht gesagt, in welchem Jahr wir uns befinden. Das heißt, 1982 sind in den USA, glaube ich, die Figuren auf den Markt gekommen. Ja. Der Cartoon 1983. Wie war denn das dann genau in Deutschland? Also ich weiß, du bist ja bereits sehr früh auch mit dem bei Masters of the Universe eingestiegen als Kind.
Ja, die sind dann auch relativ zeitnah dann auch direkt danach erschienen. Ich glaube sogar auch schon Ende 82 zum Weihnachtsgeschäft müssten die schon in Deutschland gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe zumindest ein Foto von mir, wie ich diesen Doppelpack He-Man und Skeletor mit der Kassette damals noch hochhalte, und das muss Weihnachten 82 gewesen sein. Also da sind die dann irgendwie rausgekommen. Man hatte neben den Figuren ja auch die Idee, nicht nur diese Figuren, sondern Burgen, die kommen sollten, und Fahrzeuge oder andere Dinge. Und ein Fahrzeug hat aber noch gefehlt und man hatte eigentlich kein Geld mehr, um jetzt noch was zu produzieren. Und da ist man auf eine ganz geschickte Idee gekommen. Man hatte ja bei Big Jim auch eine Toy-Line, die es vorher gab. Da hatte man damals so einen Tiger mitproduziert und normaler Tiger, normal proportional, weil die Big Jim-Figuren ja auch recht groß waren. Und da hatte man noch so viele Modelle übrig. Da kam einer der Creators auf die Idee zu sagen, lass uns doch so einen Tiger nehmen, den anders anmalen und den dazufügen. Und dann meinten die anderen, aber der ist doch viel zu groß, der passt doch von den Proportionen nicht. Ja, dann machen wir eben noch einen Sattel drauf und dann kann den einer der Figuren auch als Reittier nehmen. Und dadurch ist Battle Cat entstanden. Battle Cat hat ja dann noch diesen Gesichtspanzer bekommen und war dann der treue Begleiter von He-Man. So ist der entstanden. Hast du das gewusst?
Ja, finde ich krass. Heute kann man sich das gar nicht anders vorstellen, als wäre das nicht sowieso so geplant gewesen, weil er sich so perfekt in die ganze Toyline einführt. Es gab ja auch dann auch diesen lilafarbenen Panther, den hat ja der Skeletor. Auf dem konnte er, glaube ich,
genau, auch reiten. Genau, Panther, der ja sogar der war toll. Der war auch auf jeden Fall wirklich, wirklich toll. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt die Minicomics angesprochen, wir haben die Serie angesprochen, die kam ja nach der ersten Wave, aber hat dann nochmal einen riesen Boost gesorgt. Aber die Minicomics, gerade in der ersten Wave, die waren deutlich anders von der Stimmung, auch von der Geschichte. Da war He-Man jemand, der aus dem Barbarenvolk rausgegangen ist, um quasi am Königshof da zu unterstützen, so auf Eternia zu unterstützen. Während es in der Serie ja ganz anders war. In der Serie ist erst so jemand wie Prinz Adam entstanden. Den gab es ja in den Minicomics gar nicht, gab es in der Toyline noch nicht. Der ist durch die Serie entstanden. Die Charaktere waren ganz anders. Ein Skeletor war nicht dieser schon böse, aber nicht dieser abgrundtief böse, ernsthafte Typ, sondern der war auch schon so ein bisschen anders. Vor allem seine Mitkämpfer, gerade ein Beastman, der in den Comics ein absolutes Beast war, in der Serie hingegen, also in den ersten Comics zumindest, in der Serie hingegen, so ein bisschen trottelig, auch mit so einer trotteligen Stimme und sowas. Also auch das war ganz anders, als es dann tatsächlich in den Comics war. Das war spannend, diese beiden unterschiedlichen Dinge auch zu sehen, und dadurch hat man ja auch verschiedene Geschichten gehabt, die sich aber später dann irgendwie zumindest getroffen haben irgendwann.
Du hast ja den He-Man und den Skeletor damals zu Weihnachten bekommen, wie du uns gerade erzählt hast. Waren das die einzigen zwei Figuren? Und die andere Frage, hast du dich dann auch an diese Backstories gehalten, die da in dem Comic drin waren, oder hast du einfach was Eigenes erfunden?
Also ich habe mich dann tatsächlich eher an die Zeichentrickserie dann auch. Die kam ja auch dann schon 84 nach Deutschland oder schon, ich glaube, vielleicht auch schon 83 hat man die dann in Deutschland schon gesehen. Das war eher so mein Background. Also ich habe He-Man Skeletor gehabt. Ich habe dann aber auch schon in der ersten Wave Teela hat mich damals nie interessiert. Die habe ich erst sehr viel später geholt. Aber so jemanden wie Beastman, Man at Arms, Merman, die hatte ich, und Zodak war auch in der ersten Wave, der mich auch nicht interessiert hat. Bis heute einer der Figuren, die mich am wenigsten interessieren. Aber eine meiner absoluten Lieblingsfiguren war schon in der ersten Wave dabei. Stratos, der Vogelmensch, der war schon mit dabei. Den mochte ich bis heute, ist, glaube ich, bis heute eine meiner zwei, drei Lieblingsfiguren in den meisten Auflagen verschiedener Geschichten. Der war schon dabei und da habe ich eher wirklich diese Geschichten gespielt. Und dieser Erfolg, man hat ja schon relativ schnell sehr viel Erfolg gehabt. Man hat ja viele durch die Serie, durch die Comics, aber vor allem durch die Serie, war man ja bei den Kindern in aller Munde und hat super Erfolge gehabt. Also mit so einem großen Erfolg haben wir am Anfang nicht gerechnet. Und der Erfolg sollte ja erstmal steil nach oben gehen.
Ich habe übrigens erst ein bisschen später angefangen. Ich habe damals die Maxen von meinem Cousin geerbt, ein paar davon zumindest. Ich weiß, der He-Man war dabei, der Skeletor war dabei. Habe dann aber sukzessive meine Sammlung erweitert und dann, nachdem ich ja schon später dazugekommen bin, war ich auch dann schon mit der Serie bestens vertraut und mit den Hörspielen. Das heißt, für mich gab es da eigentlich, für mich war das eigentlich quasi ein Lizenzprodukt damals, der He-Man und seine Mannen, weil ich eben die ganzen drumherum Produkte schon kannte. Das hat es mir vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, damals da einen Zugang zu finden.
Ja, ich war ja damals noch 5, 6, 7 so in dem Dreh. Also da weiß ich ja dann auch nicht mehr ganz genau. Das verschwimmt alles dann so ein bisschen. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, habe ich erst einen Mini-Comic gelesen, habe ich erst die Serie gesehen. Die Figuren hatte ich auf jeden Fall schon, aber das verschwimmt natürlich dann so ein bisschen. Und dieser Riesenerfolg führt ja immer zu weiteren Charakteren, die immer weiter dazukamen, Jahr für Jahr eine neue Wave. Und der Erfolg wurde immer größer, immer riesiger. Und gerade am deutschen Markt gab es etwas, was auch nochmal, glaube ich, für einen riesen Boost gesorgt hat. Die Hörspiele, die ja, glaube ich, auch weltweit legendär sind, aber gerade, die gab es ja so nicht in anderen Ländern, so nicht in Amerika, die gab es in Deutschland in der Produktion, aber begehrte Sammlerstücke auch in anderen Ländern. Gerade wenn man weiß, dass Charaktere, die es nur in den Hörspielen gab, dann jetzt auch zum Beispiel in verschiedenen Toylands später aufgegriffen wurden, wie Anti-Eternia He-Man. Der beispielsweise, den gab es ja als Figur nie, den gibt's aber mittlerweile bei den Origins und auch bei den Classics gab es einen Anti-Eternia He-Man aus den Hörspielen. Die Hörspiele von Europa, Heike Dine Körting hat die produziert, wie alle Hörspiele bei Europa, bei ihr zu Hause in der Villa. Ich kenne ja einige, die bei ihr schon in der Villa sein durften und mit ihr Hörspiele aufnehmen durften. Übrigens gibt es ja auch ein neues He-Man-Hörspiel, können wir auch irgendwann noch reden, sind Freunde von mir auch involviert. Aber dieses Hörspiel damals mit Norbert Langer, der ja auch, den man vielleicht von Tom Selleck kannte, der ja He-Man gesprochen hatte, dann hier, oder Prince Adam auch, oder ein Peter Passetti, der später, glaube ich, wurde er ersetzt, aber am Anfang den Skeletor gespielt hat mit seiner unglaublichen Lache auch, die großartig war. Peter Passetti, den man auch aus anderen Hörspielen von Europa schon kannte, als Alfred Hitchcock oder Erzähler bei den drei Fragezeichen beispielsweise. Und einige der drei Fragezeichen, also alle drei sogar, tauchen auch in der Master of Universe Hörspielreihe immer mal auf.
Also alles nicht als ihre Charaktere, oder?
Nee, das leider nicht. Das wäre was. Also es gibt ja einen Jungen von der Erde, der in den Hörspielen auftaucht. In der späteren Folge gab es ja dieses Hörspiel-Special, wo dann ein Junge von der Erde kurz Einblick hat auf Eternia. Das lag dann auch einigen der Figuren bei dann später. Die Giganten des Universums hieß das. Sozusagen Folge 0. Heutzutage wird die bezeichnet. Aber diese Hörspielserie ist wirklich eine sehr gut produzierte. Ich habe alle Kassetten zum Glück, auch die etwas teureren. Dann später gab es ja so eine große, in den 30ern gab es ja eine große Storyline, wo dann mehrere Folgen eine lange Geschichte erzählt hatten. Das war schon ganz toll. Meine Lieblingsfolge, Anti-Eternia, die finde ich echt spannend. Und dieses Hörspiel war auch teils düsterer, als die Serie war. Und ging eher in die Mini-Comic-Richtung. Achtung, Achtung, es gibt etwas zu gewinnen. Gestiftet vom Galeria Fulda. Dort arbeitet unser langjähriger Hörer und treuer Fan, der Happy Apple.
Und der hat sich nicht lumpen lassen. Da gibt es nämlich einen tollen Gewinn, den ihr abstauben könnt. Und zwar den Lego Iron Man Mark III aus der Infinity Saga. Kennt man bestimmt. Ein tolles Ding, dürft ihr euch selber zusammenbasteln. Damit spielen, auf dem Schrank stellen. Über 38 cm ist der hoch. Kann diverse Körperteile bewegen. Und sieht verdammt geil aus.
Ja, und wie ihr den gewinnen könnt, das erfahrt ihr bei Instagram. Dazu müsst ihr uns dort folgen. Alle Infos sind dann dort.
Interessant ist ja auch, das ist mir damals als Kind auch in den Hörspielen zum ersten Mal aufgefallen, im Amerikanischen, im Englischen, da sagt er, wenn er das Schwert in die Luft streckt, I have the power. Im Deutschen, da sagt er dann, ich habe die Zauberkraft. Das ist schon irgendwie ein prägnanter Unterschied meines Erachtens nach, weil ich habe die Macht oder ich habe die Zauberkraft. Das sagt schon ein bisschen was anderes aus.
Absolut, klar. Aber ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Ich habe es ja natürlich auf Deutsch geschaut. Wer hat es denn damals von uns schon auf Englisch geschaut? Aber so aus heutiger Sicht, ganz klar, ist es natürlich schwierig. Lass uns mal über ein paar einzelne Figuren reden, bevor wir über den Aufstieg und vor allem über den Untergang der Figurenreihe.
Ein bisschen noch über den Cartoon, aber erstmal über die Figuren ist immer, das ist ja auch das Spannendste, vor allem auch für Leute, die vielleicht die Figuren gar nicht alle so vor Augen haben. Was sind denn so deine Lieblingsfiguren damals und heute? Und da haben sie sich überhaupt gewandelt. Hattest du die gleichen Lieblingsfiguren damals schon, die du heute noch hast?
Na, es hat sich ein bisschen gewandelt, also so ein bisschen, aber auch nur. Denn es gab auf jeden Fall Figuren, die ich damals jetzt nicht so spannend fand und heute spannend finde, aber ich habe so Figuren wie Stratos, habe ich ja gesagt, das ist einer meiner All-Time-Favorites.
Beschreib den mal ein bisschen.
Naja, das ist so eine graue Figur, der hatte auch diese Flügel, die man so anmachen konnte, hatte diesen Raketenrucksack, Vogelmensch, hatte so einen haarigen Oberkörper.
Eine Brille hatte der auch, ne? So eine,
ja, das, Brille. Ja, ich habe damals gedacht, es wären seine Augen, aber war es natürlich nicht. So sah der in etwa aus. Der war toll, der war super. Wie gesagt, gleicher Körper wie bei Beastman. Den mochte ich sehr gerne. Wen ich auch wirklich mochte, ich glaube, den magst du auch ganz gerne, ist Triklops oder Triklops. Der Botschafter von Skeletor, der mit dem der gleichen Körper auch wie He-Man hatte. Der hatte eine coole Rüstung, wo die Schulterpolster so ein bisschen nach oben waren. Ein großes grünes Schwert. Übrigens auch da in einer tollen Hörspielfolge. Todestor, gibt es einen tollen Kampf von ihm und Man at Arms. Und der hatte dieses oben, dieses Scharnier, wo ein großes Auge war mit dem so ein normales blaues Auge. Dann hatte er noch so ein Röntgenauge, so rote, und diese Augen sahen auch immer böser aus. Also das sah schon ganz geil.
Er konnte normal schauen, er konnte böse schauen, er konnte richtig angefressen schauen, wie man bei uns in Österreich sagen würde. Also diese drei Ausdrücke konnte man da machen. Ich fand das aber tatsächlich bei einer meiner Lieblingsfiguren damals auch. Dieser Triklops, Triklops, wie auch immer man das bezeichnen will. Als Max auch selber, der hat ja, glaube ich, auch den gleichen Körper, ansonsten wie der He-Man. Weil du hast ja gesagt, die Torso, die Beine, die Arme, die hat man ja immer wieder oft verwendet.
Genau.
Weil es einfach zu produzieren war. Und gerade diese Figur, da hat man eigentlich nur das Kopfteil wirklich gebraucht und halt diese Gummirüstung, die man ganz wenig, diese Schulterpolster quasi, die man da noch ihm gegeben hat.
In der Wave 1 hatte man übrigens auch noch mit Battlecat schon ihn dabei, man hatte Teela da auch dabei, die hatte ich vorhin kurz erwähnt. Da war schon Castle Quayskull dabei und der Windrider und Battle Ram als Fahrzeuge waren in der ersten Wave dann dabei. Und einer meiner Lieblingsfiguren, den ich damals, glaube ich, noch nicht so cool fand, den ich aber heute als eine meiner Lieblingsfiguren bezeichnen würde, das ist Fisto. Da kam in der Wave 3 dann auch raus. Den mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne.
Auch einer meiner Lieblinge mit der großen Silberfaust, das ist eine der Figuren, die ich von meinem Cousin Christian damals geerbt hatte. Und den war nicht toll, da konnte man die Faust so zurückziehen und dann hat er da zugeschlagen damit und hat einfach total beeindruckend auf mich gewirkt. Das war wirklich einer meiner Lieblinge, den ich auch immer in meinen Geschichten dann eine prominente Rolle spiele. Die ist halt dann auch so ein Brustpanzer quasi und hat einfach ein cooler Typ. Ich habe auch gerade mir so ein bisschen überlegt, wen fand ich denn noch beeindruckend? Ein Maxal, das ich leider nie hatte, das ich sehr gerne gehabt hätte, dann frage ich mich, ob du den gehabt hast, ist der Trapjaw. Also der war unglaublich cool. Der war auch in der Serie cool und als Actionfigur hätte ich den sehr gerne besessen.
Ja, klar hatte ich den. Der war auch in der Wave 2 dann auch mit dabei. Den hatte ich und mochte den auch sehr gerne. Der war toll. Also es kam ja mit Triklops in der Zeit raus. Übrigens dem Faker, der auch relativ selten ist. Und Evelyn, da hatte man quasi die Gegenspielerin zu Teela in der Wave 2. Ja, also Trapjaw mochte ich auch sehr, sehr gerne.
Faker war der falsche He-Man quasi, ne?
Genau, der falsche He-Man, ja, genau. Das war der quasi der Roboter-Variante von He-Man, den Skeletor erschaffen hat. Wer auch in der Wave 2 dabei war, auch heute einer meiner absoluten Lieblingsfiguren, auch weil der Name so cool ist Man-E-Faces. Also Man, ein großes E, Faces. Auch das ein lustiges Wortspiel. Der war auch mit dabei. Wenn ich damals gar nicht so mochte, weil ich dieses Gimmick dieser Figur nicht so mochte, Swearman. Den mag ich heutzutage aber schon als Charakter total gerne.
Beschreib ihn uns ein bisschen.
Na, ist so ein, der hat so eine Rüstung.
So ein Zwerger irgendwie. Also wirkt so wie so ein bisschen großer von der Statur her, ne?
Ja, der ist halt anders gebaut als die anderen Figuren. Also ganz andere Auffassung, weil da konnte man die Füße so reindrücken und wenn man auf so einen Hebel gedrückt hat, ist er so hochgesprungen und konnte quasi ja mit seinem Kopf so durch die Wand sozusagen. Also der hatte wie so ein Katapult, so ein bisschen konnte der, und dann konnte der, weil er diese Rüstung auch im Kopf hatte, generell so einen harten Kopf, harten Schädel, konnte er quasi durch die Wand. So, den mochte ich gerne.
Ich habe nur eine Frage. Hattest du Mossman und wie lange hat dieses Material gehalten, dass man ihn da so, das ist quasi Moos, er war mit Moos beklebt, mehr oder weniger.
Ja, also genau. Ja, also Mossman habe ich damals auch gehabt und gerade so mein erster Mossman, ich habe den ja mittlerweile mehrmals dann auch, Wave 4 übrigens, das hat nicht so lange gehalten, so leider. Es ist immer so ein bisschen abgegangen vom Spielen. Aber ich habe eine alte Version, die noch relativ gut erhalten ist. So. Und das ist schon ganz cool, den zu haben. Mossman, auch der gleiche Körper wieder wie Beastman, sogar nahezu der gleiche Kopf. Schöner Gegenspieler auch zu Beastman. Man muss dazu sagen, wir reden ja hier von hauptsächlich über den deutschen Markt, weil es gibt
natürlich
die für andere Länder, gerade die europäischen auf europäischer Karte und so weiter, die sind teilweise auch anders produziert. Man hat verschiedene Varianten. Das bei dem einen sind die Füße etwas weicher, der Kopf etwas weicher, wo man drücken kann. Also diese war verschiedene Varianten, auch die Cards, also die hinten die Backcards, wo die Figur eingepackt war, sahen in Europa anders aus als in Amerika. So. Aber wir reden hauptsächlich über hier die deutschen Produktionen. Kennst du Bassoff? Den mochte ich zum Beispiel auch gerne.
Wie sah der denn aus?
Na, das war quasi eine Biene, eine Wespe, eher eine Biene mit Flügeln, die er so ausbreiten konnte. Hatte auch so einen Helm, den er aufsetzen konnte, was aber seine Augen waren. Das war quasi sein Oberkörper. Der hatte auch so Zangenhände. Ebenso übrigens Clawful, der diese eine große Zange hatte, aber so eine kleine. Auch da wurde der eine Arm wieder verwendet. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Quasi im Grunde, was Stardust für die Vogelmenschen war, war Bassoff für die Bienenmenschen.
Eine meiner Lieblingsfiguren war der Hordak, der ja später, also ein Gegenspieler, / Verbündeter vom Skeletor, der Anführer der Horde, mit diesem goldenen Brustpanzer. Der hatte nämlich hier so einen Arm, wo man verschiedene Waffen ein- und ausstecken konnte.
Ja,
den fand ich unglaublich toll.
Das ist der Hurricane Hordak schon, der kam 86 in der Wave 5. Ich mag den Original Hordak tatsächlich sogar noch mehr, also diesen, die, damals in der Wave 4. Da kam ja die Horde dann auch dazu als böse Gegenspieler, du hast das gesagt, von He-Man, aber auch Gegner von Skeletor ab und an. Mal verbündet, mal auch gegeneinander. Auch die haben ja später noch eine tolle Hintergrundgeschichte bekommen. Also die wilde Horde generell, das waren nochmal was ganz Neues. Also wir hatten Quislor, dem Fell, wir hatten Leech, der sich so festsaugen konnte, Mantenna, der die Augen so rausmachen konnte in der ersten Horde-Wave und Modoluk, den man ja ganz unterschiedlich zusammenstellen konnte und damals die Fight Zone als Playset, auch das was Neues. Das wird jetzt schon im Jahr 85, wo wir dann aber auch so Sachen wie Stinkor und Too Bad
kurz ins Rennen führen.
Der ist super. Den mag ich auch gerne.
Er sah nicht nur aus wie ein Stinktier von der Bemalung her, sondern der hat ja auch so gerochen.
Ja, der hat auch so gerochen, hat man tatsächlich... Ja, ich glaube, es war Patchouli, ich weiß es gar nicht, oder andere Sachen mit hinein in dieses Material bauen lassen. Und da hat es wohl in der Fabrik auch ordentlich gestunken. Also die Mitarbeitenden dort waren nicht gerade sehr glücklich, dass sie einen Stinkor zusammenbauen mussten. So, das hat, glaube ich, denen nicht so viel Spaß gemacht. Also das war auf jeden Fall toll. Snake Mountain übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Burg von Skeletor, auch die war total toll. Und in der Wave 3 kam übrigens auch ein Charakter, den ich auch sehr mag. Neben Webstore, den ich wirklich sehr mag, den Spinnenmenschen, kam Cobra Khan. Also der hatte nämlich ein tolles Gimmick. Den konnte man mit Wasser befüllen und auf Kopf treten. Der konnte dann Wasser, in dem Fall sollte es Schlangengift sein. Das konnte er quasi sprühen auf die anderen. Das war auch toll, den mochte ich. Kennst du den?
Den kenne ich. Den kenne ich tatsächlich. Das ist so ein Schlangentier quasi. Ja. So eine Echse, wenn man so möchte. Und interessant ist ja, ich habe gehört, dass, wir haben jetzt die ganzen Maxeln schon erwähnt, also Figuren. Ich meine, wenn ich sage Maxel, meine ich das auch nicht respektierlich.
Das sagt man so bei euch.
Das habe ich damals immer so gesagt, natürlich, genau.
Ja. Also, kommst du aus Wien? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal, ich glaube, das hast du schon erwähnt.
Genau,
da redet man halt so komisch.
Aber tatsächlich war es ja so, ein Fünftel, also 20% der Fans, sage ich mal, waren ja Mädchen. Also man hat es zwar für Jungs produziert, diese ganzen Figuren, aber es war auch ein relativ großer weiblicher Anteil, die mit den Figuren gespielt haben.
Ja, total. Also man hatte sehr viele weibliche Fans, 20%. Damit hatte man auch so nicht gerechnet. Dann hat man sich auch gedacht, da müssen wir doch irgendwie auch nochmal die weiblichen Fans nochmal ein bisschen mit abholen. Für einige könnte das der Untergang auch gewesen sein, zumindest der Start des Untergangs. Denn man hat dann mit She-Ra einen neuen Charakter sich ausgedacht, die Schwester von He-Man, die auf Eteria leben sollte, die war so eine Mischung aus den Masters, gleiche Größe, und ich weiß nicht, vielleicht den Barbies-Figuren sogar, weil die hatten alle...
echte Haare, also so Kunststoffhaare. Und ich weiß ja, du warst ja kein großer She-Ra-Fan.
Nee.
Ich hatte natürlich die She-Ra-Figur damals.
Ja, du wahrscheinlich schon, ja. Also die She-Ra-Figuren, also damals nicht. Ich finde das trotzdem eine Bereicherung, dann im Nachhinein betrachtet, aber damals habe ich das so nicht gesehen. Und da hatte man quasi noch mal eine eigene Welt erschaffen. Man hatte ja ihr auch ganz viele Partner, Partnerinnen in dem Fall eher gegeben, die auf ihrer Seite gekämpft haben. Die hatten eine männliche Figur, das war der Bo, der Bogenschütze mit dem Schnäuzer im Gesicht, wie es in den 80ern so üblich war, und dem Herz auf der Brust. Also den gab es als männliche Figur, sonst waren das ja hauptsächlich Frauen, wo man auch immer die Haare kämmen konnte. Aber das Spannende da, das wäre ja gesagt ein anderer Planet, man hat da mit der wilden Horde, die quasi als Gegner auserkoren, dass die quasi auf dem anderen Planeten, in der Zeichentrickserie zumindest, die Gegner von She-Ra und ihr sind. Und She-Ra gehörte also konnte sich genauso verwandeln wie Prinz Adam mit einem Zauberschwert. War aber anders als bei He-Man, da waren ja Prinz Adam und King Randor waren ja quasi, das war ja die Königsfamilie, die haben ja Eternia regiert, wohingegen auf Eteria die She-Ra mit ihrer Bande eher die Rebellen waren und Hordak quasi der Chef des Planeten.
Du hast den Prinz Adam gerade erwähnt, da möchte ich auch noch einmal einen Punkt nochmal zur Diskussion mehr oder weniger stellen, wenn wir nochmal den Cartoon schauen, weil der Prinz Adam im Cartoon ist ja, wie wir in Wien sagen würden, ein Schwammerl. Also eigentlich so ein, er hat zwar die riesen Muckis, aber er wurde eher als ja schwächlich dargestellt, sage ich mal. Und erst wenn er sich verwandelt hat, ist er dann zum großen Helden geworden. Und ich glaube, da waren ja auch die ganzen, also einige von den Menschen, die damals bei Mattel gearbeitet und die Figuren erfunden haben, die waren da gar nicht so begeistert davon, dass man den Prinz Adam zu seinem Schwammerl gemacht hat.
Ja, also ich mochte den Charakter Prinz Adam sehr und ich finde, das hat dann irgendwie auch nochmal besser gepasst. So konnte man natürlich auch Prinz Adam und He-Man niemals verwechseln. Weil,
ja, obwohl die genau gleich ausgeschaut haben, nur der eine hat orangene Haare und quasi einen anderen Hautton. Also ähnlich so wie der Hulk Hogan quasi diesen Hotdog-Hautton hat.
Ja, so ein bisschen guter Vergleich. Naja, man muss sagen, der war ja so ein Lieber, der Prinz Adam, der hat gerne gekocht und hat gerne gebacken, hat Gedichte vorgelesen.
Blumen gerochen.
An Blumen gerochen. Also das konnte ja gar nicht der He-Man sein. Das ging ja so gar nicht. Naja, aber mit der quasi 85 war das, da kam dann halt She-Ra und sowas raus, dann war es vielleicht nicht mehr so cool für die Jungs, dass man dann ja sowas hatte, was so ein bisschen auch in diese Welt gehörte. Und vielleicht hat das so ein bisschen dafür gesorgt, dass dann der Erfolg, wir waren jetzt am Riesenerfolg, wir hatten jetzt im Jahr haben die über 400 Millionen Dollar eingenommen mit den Master of the Universe. Und im Jahr drauf ging es runter auf 7 Millionen Dollar. Also ein riesiger Verlust. Man hatte vor diesen steilen Aufstieg und einen riesigen Verlust. Das wird bei einigen der Hardcore-Fans als Untergang angesehen, She-Ra. Aber was ich, glaube ich, viel wichtiger finde, ist, man hatte ja jetzt so viele Figuren. Man hatte ja 85, kam nochmal eine Riesenwave an Figuren raus. Ich hatte schon die Wilde Horde angesprochen. Wir hatten im Jahr 86 dann noch die Snake-Man, die dazu kam, King Hiss und Redlaw, Tanglashaw, wie sie alle hießen, die Steinmenschen, Extender, der Snoutsbau, den Elefantentyp. Also da gab es einige neue Sachen. Aber was man so ein bisschen vernachlässigt hatte, man hat ja immer wieder neue Varianten von He-Man gehabt. Man hat den He-Man mit der Zauberrüstung, Skeletor mit der Zauberrüstung, Thunder Punch He-Man, Dragon Blaster Skeletor mit dem Drachen, Terror Claws, Flying Fist He-Man, die kamen ja, aber die Original He-Man und Skeletor, die hat man ja nicht nochmal veröffentlicht. Die gab es auch so nicht im Handel, sondern da musste man Glück haben. Man hatte ganz viele andere Figuren, aber wenn man später einsteigen wollte, hatte man nicht die Möglichkeit, sich mit He-Man und Skeletor noch einzudecken. Die gab es einfach nicht. Und das war, glaube ich, ein großer Fehler.
Das war richtig dumm, wenn ich das so sagen darf. Wobei man ja schon, du meinst, hast ja gerade über den Rückgang gesprochen, aber in Deutschland lief das ja noch eine ganze Weile länger. Es war damals auch so, dass grundsätzlich wir ein bisschen später dran waren im deutschsprachigen Markt mit allen Dingen. Das hat alles ein bisschen später gekommen und habe dann auch noch ein bisschen länger quasi gehalten. Auch weil der Cartoon ja nach wie vor sehr erfolgreich gelaufen ist. Ich habe jetzt auch mal mich vorab nochmal angeschaut. Ich wusste das ja gar nicht mehr, dass die ursprünglich ja als VHS veröffentlicht wurden, erstmals, mit einer ganz anderen Synchronisation. Und die kamen erst ins Fernsehen so späte 80er Jahre tatsächlich. Das heißt, bei uns, für mich auch eben ein Glück, der später eingestiegen ist, hat das noch ein bisschen länger angehalten mit den Masters.
Ja, also da hat man es noch nicht gleich gemerkt in Deutschland, gerade auch, weil die Hörspiele ja auch, die gab es ja noch. Und auch die Comics, die sind ja auch nach Deutschland geschwappt. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Vielleicht können wir die nochmal ganz kurz erwähnen.
Unbedingt.
Bevor wir gleich über den Untergang sprechen, denn ab der zweiten Wave waren die Mini-Comics auch schon von DC, der große Verlag DC, der Superman, Batman und sowas rausgebracht hat, war dann mitverantwortlich für die Mini-Comics und die haben ja dann auch in Amerika einen großen Erfolg gehabt.
Absolut. DC hat ja dann eben auch die richtigen Comics produziert, einige Jahre lang. In Deutschland, finde ich ganz interessant, da gab es auch Comics. Das waren aber, ich glaube, 84 haben die angefangen, einmal bis 86, Condor Interpart. Die haben ja auch in Deutschland unter anderem damals die Marvel-Helden produziert. Die haben auch Masters of the Universe Comics herausgebracht. Das waren aber nicht die amerikanischen Comics.
Ja, die waren auf jeden Fall, die waren anders, ja? Die waren anders und haben mir aber trotzdem auch gut gefallen. Warum waren das nicht die amerikanischen Comics?
Man hat die heimische Produktionen auf heimische Produktionen gesetzt. Das ist der deutsche Verleger, der Wolfgang M. Bieler, wollte hier eigene Comics veröffentlichen, was damals gar nicht so leicht war, weil man damals die deutsche Comic-Autoren und Zeichner jetzt nicht so Massenware waren, sag ich mal, unter Anführungszeichen, die das auch gut umsetzen konnten. Man hat das aber dann geschafft und hat hier wirklich 2 Jahre lang großartige, wenn man aus heutiger Sicht auch eigene Geschichten veröffentlicht. Später 1987 sind ja die Comics dann zum Ehapa Verlag gewandert. Das war lange Zeit nicht nur der Disney Verlag mit Mickey Mouse und so, die haben auch die DC-Helden gebracht und hat da auch nochmal eigene Hefte veröffentlicht.
Ja, die waren auch gut. Also die waren auch relativ gut. Also die mochte ich auch sehr und die waren zeitweise dann erfolgreicher als die Figuren dann, wenn wir jetzt schon von 87 sprechen. Leider, aber die waren schon super. Es gibt ja heutzutage auch, gab es später wieder Comics, aber wie gesagt, wir beschränken uns jetzt auf die 80er erstmal.
Ganz genau. Was ich noch erwähnen möchte, zumindest die Harper Comics kann man wieder kaufen. Die wurden ja neu veröffentlicht von der Retrofabrik. Da gab es auch ein Buch mit den Comics aus dem Condor Verlag, aber das ist inzwischen, glaube ich, absolut vergriffen.
Ja, ich hab's.
Nein, das ist dann logisch.
Ich hab's natürlich. Aber lass uns mal zurück ins Jahr 87 nochmal gehen. 86, 87.
Tut mir so ein bisschen leid. Ich möchte gar nicht über den. Inzwischen kann man sagen, über den temporären Downfall sprechen. Wir wissen ja, inzwischen gab's ja zum Glück das Comeback.
Genau, es gab das Comeback, wobei man nie an den Erfolg der 80er herangekommen ist. Man hat aber damals auch so ein bisschen überlegt, wir setzen alles auf eine Karte, denn man ist deutlich mit den Zahlen umgegangen. Ich habe es schon erwähnt. Aber man hatte eine große Idee. Man hat gesagt, wir machen jetzt einen großen Masters of the Universe Film. Über den Film werden wir auch ein anderes Mal sprechen. Nicht heute, aber nur kurz muss man erwähnen. Man hat ja gesagt, ich habe mich schon gefreut, das wird geil. Also He-Man, Eternia zu sehen, die ganzen coolen Charaktere, Stratos, geil, Triklops, Hammer.
Fisto. Den Orko gar nicht erwähnt übrigens.
Ja. Ach, Orko, den haben wir ganz vergessen. Das ist ja dein Lieblingscharakter.
Den kleinen Zauberer mit dem weiten roten Gewand und dem Magierhut am Kopf, der in der Serie zumindest nie das zusammengebracht hat, was er eigentlich zusammenbringen wollte. Es war so ein bisschen ein Tollpatsch.
Ja. In den Hörspielen auch. Orko aus dem Zauberland reicht
mit deiner helfende Hand.
Ganz genau. Aber gut, auch da habe ich mich auch drauf gefreut, Orko in dem Film zu sehen. Also das wird bestimmt cool. Und was haben wir bekommen? Ein Film, der auf der Erde spielt. Ein Film, wo die Charaktere alle ganz anders aussahen, als man sie kannte. Und
wenn
zumal,
es überhaupt Charaktere waren, die man
Wenn es überhaupt Charaktere waren. Wir hatten Man-at-Arms, wir hatten Teela, wir hatten He-Man, wir hatten Skeletor und Beastman. Ich glaube, Evelyn. Ansonsten gab es ganz viele neue Charaktere. Man hatte Quildor, der echt anstrengend war. Man hatte Blade.
Quildor war quasi, entschuldige, der Orko-Ersatz. Ja. Der schlechte Orko-Ersatz, oder?
Genau. Blade hatte man, Sword, die quasi nur in der, die es nur in der Serie irgendwie gab. Hier sind ja auch die sind ja dann in der Wave 6, 87 auch nochmal erschienen als Figuren. Also nicht, dass ich meine, nur im Film gab. Die sind als Figuren nochmal erschienen, mit ein paar anderen geilen Figuren, die es in Deutschland gar nicht mehr gab. Ich habe Clampjamp damals nicht in Deutschland bekommen und Mosquito auch nicht. Ich war da im Italienurlaub und habe mir die beide gekauft damals. Das weiß ich auch noch ganz genau. Die gab's, sind so, zumindest habe ich die bei mir im Geschäft nie bekommen. Und das war ein Riesenuntergang. Der Film war eher, also aus heutiger Sicht, ein großer Flop. Ich weiß, du bist ja auch kein großer Fan vom Skeletor in dem Film, oder?
Ja, das Pizzagesicht-Skeletor meinst du? Ich weiß, es war schon schwierig, da natürlich eine Totenkopf-Maske zu kreieren, wo man auch einen Schauspieler reinstecken konnte und irgendwie Emotionen zeigen konnte, wie auch immer. Ich fand aber diese Maske, ganz, ganz grauenhaft, auch damals, und da hat sich bis heute nichts geändert. Das sieht ja nicht aus wie ein Totenkopf, wie gesagt, das ist einfach so ein komisches, weiches Gummigesicht und hat für mich jetzt nicht irgendwie schrecklich angsteinflößend gewirkt oder cool. Alle drei Dinge treffen ja auf den richtigen Skeletor zu, wenn du mich fragst, sondern einfach nur lächerlich.
Ja, absolut. Also das hat Dolph Lundgren auch nochmal, der sicherlich auch nicht der beste Schauspieler der Welt ist, davor...
Hat er bis dahin auch nur den großen Rocky-Auftritt, wo er einen Satz gesagt hat, nämlich ich muss dich vernichten.
Ja, mehr hat er ja auch nicht gesagt, vollkommen richtig. Und man hatte mit Canon ja schon eine Kultfirma dahinter, die den Film produziert hat, aber trotzdem... Also
ja,
der
aber
Film,
leider auch schon damals finanzielle Probleme gehabt haben.
Ja, ich glaube, der Film hat dir auf jeden Fall den Boost gegeben, den sie vielleicht gehabt hätten oder haben wollten mit dem Film. Man hat dann, wie gesagt, noch eine Wave rausgebracht, aber da sind dann auch Teile, da sind auch die Giganten mit dabei, Titus und Megator.
Achso, ich dachte, wir zwei.
Nee, wir nicht, die anderen Giants quasi. Wir hatten da auch schon Dinosaurier, und so weiter. Man hat dann schon weiter geplant. Man hat ja sogar nochmal Laser Power He-Man und Laser Light Skeletor rausgebracht, 87. Das waren aber schon Figuren, die schon in die Richtung der New Adventures dann sozusagen gingen. Also die He-Man wurde eingestellt, man hat nicht geschafft und hat dann aber Anfang der 90er nochmal eine neue Toyline entwickelt mit ganz anders aussehenden Figuren, die auch bei weitem nicht an den Erfolg ranreichen konnten, die mir auch damals überhaupt nicht gefallen haben. Aus heutiger Sicht, die habe ich auch, die meisten von denen, weil ich die inzwischen ganz cool finde, aber damals mochte ich die halt überhaupt nicht und die haben sich auch nicht durchgesetzt. Da werden wir vielleicht auch ein anderes Mal drüber reden.
Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, die Masters of the Universe, die haben einen rasanten Aufstieg hingelegt, waren dann unglaublich erfolgreich, waren unglaublich finanziell auch erfolgreich und auch bei uns Kindern natürlich aus anderen Gründen und Erwachsenen und sind dann aber relativ schnell aus den Regalen verschwunden, möchtest du uns sagen.
Ja, vollkommen richtig. Es war damals cool. Also ich habe es ja in Deutschland nicht mitbekommen, dass sie bald eingestellt werden. Ich habe mich gefreut, dass die Figuren jetzt noch für 2,99 Mark damals plötzlich im Handel. Da habe ich ganz viele Figuren gekauft. Also richtig viele Sachen. Auch die Fahrzeuge waren teilweise drastisch reduziert. Also das war schon verrückt. Und da habe ich mich schon natürlich drüber gefreut. Aber dass das nur das Ende, Anfang vom Ende war, das war mir damals nicht bewusst. Und wie gesagt,
ich habe das dann auch nicht mehr mitbekommen, tatsächlich, weil ich bin dann schon in Richtung Turtles abgewandert, muss ich zugeben.
Ja, da
haben wir mehr oder weniger, zumindest auch in Deutschland, die He-Man-Figuren mehr oder weniger ersetzt.
Ja, ich war nie so ein großer Turtles-Fan. Also ich mochte die Serie, aber die Figuren haben mir bei weitem nicht so gefallen. Ich habe ein paar Turtles-Figuren, weitem haben die mir nicht so gefallen wie die He-Man-Figuren.
Aber das Thema, das kommt auch noch auf dich zu.
Ja, das habe ich mir gedacht. Turtles mag ich ja ansonsten eigentlich recht gerne. Man hat es dann später, wie gesagt, mit den New Adventures probiert und alles Themen. Es gab verschiedene Arten von Figuren. Heute die Origins, wo ja aktuell auch so eine Mischung mit den Turtles oder auch den Thundercats rauskam oder auch mit anderen Dingen. Das ist eine tolle. Man hat später auch nochmal verschiedene Serien wieder gehabt, jetzt vor kurzem erst auf Netflix. Dann wieder, ich finde Revelation von Kevin Smith und Revolution eigentlich eine ganz coole Serie, die ich gar nicht so schlecht finde wie du wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, mochtest du die?
Da werden wir uns in Ruhe noch einmal drüber unterhalten.
Ja, sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und es ist tatsächlich soweit, wir haben jetzt auch lange, lange gewartet. 2026 soll dann wirklich der Master of Universe Film rauskommen. Also der ist gedreht.
Mit Schauspielern.
Mit Schauspielern.
Filmung.
Genau. Und da haben wir solche Leute dabei wie Jared Leto als Joker. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich bin gespannt.
Jared Leto hat es ja bislang geschafft, den auch jeden Film zum Flop zu machen.
Ja, Fight Club mochte ich.
Ich hoffe tatsächlich, dass hier uns endlich eine richtig gute Masters of the Universe-Verfilmung bevorsteht.
Ja, hoffe ich auch sehr. Also mit Masters geht's weiter auf jeden Fall. Da werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Mit uns geht's aber auch weiter, oder?
Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und das schon in 2 Wochen. Da werde ich dann ein schönes Thema für dich vorbereitet haben.
Du magst mir aber bestimmt verraten, was es für ein Thema sein wird.
Nein, das möchte ich noch nicht. Aber ihr könnt mal hier gucken, bei uns, bei Facebook, auf den Social-Media-Kanälen, da wird es dann einen entsprechenden Teaser geben.
Okay, ich bin gespannt. Ich kann mir aber schon denken, welches Thema kommt. Ich kenne dich ja auch ein bisschen. Das war auf jeden Fall, da haben wir über die Original-Masters in den 80ern gesprochen. Das, was danach noch kam, werden wir bestimmt irgendwann nochmal besprechen. Aber es gibt noch so viele andere Themen und ihr hört uns wieder in 2 Wochen.